Wenn ich so spreche, ist das überall gut hörbar. Auch ganz hinten. Ist gut? Dankeschön. Das Thema für heute Abend dürfen wir einmal so nennen: Die Hütte Gottes unter den Menschen. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Wenn Paulus in 1. Timotheus 3, Vers 14 schreiben darf: Auf dass du wissen mögest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Auf welchem Wege ist diese Weisung, diese Einladung oder Ermahnung erreichbar? Für uns fassbar, fähig gemacht, darin zu wandeln, darin erfunden zu werden, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Wenn wir von einem Geheimnis der Gottseligkeit lesen dürfen, dann handelt es sich hier in den Raumordnungen des Hauses Gottes um das Innerste, Allerheiligste gemacht. Indem Gott das Geheimnis der Gottseligkeit zur Darstellung bringt. Und die Hütte Gottes unter den Menschen, von Luther Stiftshütte genannt, Elberfelder Zelt der Zusammenkunft oder Zelt des Zeugnisses, ist nur die Darstellung der Niedrigkeitsgestalt als Hütte Gottes unter den Menschen. Während schon der Tempel Salomos schon Modell ist für den Herrlichkeitsleib Jesu Christi, welcher in der Baubeschreibung des Hesekiel-Tempels erweitert wird zu einer ganzen Gottesstadt. Der Tempel, wie er in den letzten Kapiteln des Propheten Hesekiels genau beschrieben wird, ist so groß wie eine Stadt, lesen wir. Wird im tausendjährigen Reich stehen. Aber nicht in Jerusalem, da hat er gar nicht Platz, sondern etwa 50 Kilometer nördlich von Jerusalem steht da alles in dieser klaren Weise geschrieben. Der Tempel von Hesekiel, so groß wie eine Stadt, wiederum im tausendjährigen Reich stehend, ist schon letztes Modell für den wahrhaftigen Tempel, den Originaltempel. Der weder von Menschen noch von Engelhänden gemacht ist, auch nicht mit Gottes Händen gebaut ist. Der wird offenbar erst in der dritten, letzten Schöpfung, den neuen Himmel und der neuen Erde, im neuen Jerusalem, wo ich beim Lesen mit Bedauern wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen musste, dass es im neuen Jerusalem keinen Tempel gibt, habe ich beim Lesen als Architekt sehr bedauert. Lese weiter und bin überglücklich, glückselig. Denn, Begründung dafür, dass es in dieser herrlichsten, vollendetsten Gottesstadt, deren Baumeister und Künstler Gott selber ist, keinen Tempel gibt. Denn Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Stimmt's? Nicht mit Gottes Händen gemacht, Gott selber, der Vater und der Sohn, sind der wahrhaftige, vollkommene Tempel. Das heißt jetzt praktisch für uns, in den Darstellungen von der Hütte Gottes beginnend, über den Tempel Salomos, Hesekiels, das neue Jerusalem, sind alle Dinge, die in Gott selbst verborgen sind, zur Darstellung gebracht. Erstens, die Hütte Gottes, Stiftshütte des Mose, stellt den Niedrigkeitsleib des gefallenen Menschen dar, noch genauer, stellt ganz genau den Niedrigkeitsleib Jesu Christi dar. Denn, lesen wir, breche diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder, bitte, nicht wieder aufbauen, so sprechen die falschen Zeugen, sondern innerhalb 3 Tagen werde ich ihn auferwecken. Ist das etwas anderes als aufbauen? Die falschen Zeugen haben dann gesagt, wir haben gehört, dass der gesagt hat, breche diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Nein, so steht nicht geschrieben und so hat Jesus nicht gesagt. In 3 Tagen werde ich ihn auferwecken. Da hätten die Hörer, wenn sie genau hingehört hätten, was merken können. Er aber sprach, so fährt zum Glück die Schrift für uns weiter, er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Ja, sind unsere Leiber auch Tempel des Heiligen Geistes? Wissen wir das? Aha. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Und wir dürfen wissen, auch unsere Niedrigkeitsleiber sind schon Tempel oder Hütten Gottes unter den Menschen, in denen, in welchen Hütten Gottes, unseren Leibern, der Heilige Geist wohnt. Und nun ist es so, jede Einzelheit, in welchen Ausdrücken, Worten, Begriffen, diese Hausordnungen Gottes zur Darstellung gebracht werden, bildet jede Einzelheit eine Aussage, eine Darstellung der Dinge, die letzten Endes in Gott für uns verborgen sind. Besteht da für uns überhaupt Möglichkeit, da hinein geführt zu werden, die Dinge sehen zu können, verstehen lernen zu können und als Besitz, unverlierbaren Besitz ergreifen zu können? Besteht da für uns überhaupt die Möglichkeit? Antwort: Ja, denn unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Nicht nur im Allerheiligsten der Gegenwart Gottes, sondern verborgen und geborgen in Gott, dem Allmächtigen selbst. Ist unser neuer, inwendiger Mensch. der Mensch Gottes, der Mensch des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Wir sollen ja suchen, was droben ist, wo Christus ist. Nicht einmal suchen, was in den Himmeln ist, sondern Christus ging durch alle Himmel hindurch und hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, droben über allen Himmeln. Das heißt, dort außerhalb der endlichen Schöpfung, niedergesetzt in dem Heiligtum, das nicht mit Händen Gottes gemacht ist, das haben wir es. Christus ist hinaufgestiegen bis ins obere Originalheiligtum, sagen wir einmal, bis ins Herz Gottes seines Vaters, zurückgekehrt. Er kam ja aus dem Schoße des Vaters und war seine ganze Lebenszeit auf der Erde hingerichtet in den Schoß des Vaters und kehrte wieder in den Schoß des Vaters zurück. Und dort ist das wahrhaftige Originalheiligtum. Und Gott will letzten Endes der Tempel sein für eine endgültig vollendete, verherrlichte Schöpfung, sodass alle seine Geschöpfe in ihn ein- und ausgehen können und dürfen. Wir merken, liebe Geschwister, wir befinden uns jetzt nicht nur im Allerheiligsten, bewegen uns in den Spannungen des Heiligen Geistes, sondern dieser Heilige Geist hat uns jetzt hineinschauen lassen bis ins Herz unseres Gottes, und dort ist unsere Heimat. Und was in dieser unserer Heimat mit Christo in Gott verborgen, an unendlichen Herrlichkeiten, Weisheiten, Glückseligkeiten verborgen ist, ist in all diesen kleinsten Angaben über die Stiftshütte und ihre Ordnung, Tempel Salomos, Tempel Ezekiels, Neues Jerusalem, alles genannt, dargestellt, mit Namen, nach Zahl, nach Maß, nach Form, nach Farbe, nach Gewicht, in jeder Hinsicht, was irgendwie Menschen und Gottes möglich ist, in Modellvorführungen zur Darstellung zu bringen. Alles vorhanden, und es fehlt auch nicht eines von dem ganzen Reichtum, der in Gott, unserem Vater und Jesus Christus für uns verborgen liegt. Und wenn wir an das Wort denken, sollte er uns in ihm, der Vater, uns in Christo, nicht alles schenken, den ganzen Reichtum Gottes und sich selbst damit, den unendlichen Reichtum, samt den Tiefen der Gottheit und den Höhen der Weisheit Gottes, den Breiten und Längen, Tiefen und Höhen der Liebe Gottes. Alle diese Dinge finden wir einzelnen uns zur Verfügung gestellt, indem wir uns durch den Geist einführen lassen. Was bedeutet in der Stiftshütte das und das und das und das? Eines nach dem anderen. Und der Geist Gottes, der uns gegeben ist, erklärt uns, offenbart uns die geistlichen Bedeutungen. Die göttlichen Bedeutung. Die Stiftshütte, Darstellung einer Hütte Gottes, eines Tempels Gottes in Niedrigkeit. Der Tempel Salomos, schon der Herrlichkeitsleib Jesu Christi und unser Herrlichkeitsleib. Der Tempel Ezekiel, schon der Bau einer Gottesstadt. Das neue Jerusalem im Modell vorführend und das Wunder aller Wunder, Gott selbst und das Lamm werden der Tempel sein, den Tempel bilden, das Haus, das Vaterhaus bilden, nach welchem sich die ganze Schöpfung sehnt und erst befriedigt ist, hier in dieser Gottesfülle zu Hause sein zu dürfen, endgültig wohnen zu dürfen, ein- und ausgehen zu dürfen. Noch einmal, es seien die Formen, die Einrichtungen, die Materialien, die Maße, die Zahlen, die Gewichte, die Farben, die Raumfolge, die Satzungen, die Dienste, die Lichtquellen, die Gegenstände, alles. Alles Modelle für die Herrlichkeiten, die für uns in Gott selbst vorhanden sind, die wir jetzt schon erkennen und ergreifen dürfen und dazu befähigt sind. Lassen wir uns aufgrund einiger Psalmworte dazu ermuntern. Nehmen wir einmal Psalm 57, Psalm 57. Vers 1, Elberfelder, Luther Vers 2. Auch vielleicht gut, wenn wir die Vorbemerkung lesen. Dem Vorsänger verdirbt nicht. Von David ein Gedicht, als er vor Saul in die Höhle Adullam floh. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn zu dir nimmt Zuflucht meine Seele, und ich will Zuflucht nehmen zu dem Schatten deiner Flügel. Wie haben wir denn das zu verstehen? Das Wort des David? Zuflucht nehmen zum Schatten deiner Flügel? Das heißt, im Geiste, führe mich im Geiste in deine allerheiligste Gegenwart. Denn wir haben ja gehört, die Cherubim überschatten mit ihren Flügeln den Sühnedeckel. Um gleich dabei zu bleiben, Paulus gibt die geistliche Erklärung, was im Allerheiligsten nur schon der Sühnedeckel über der Bundeslade bedeutet. Nur der Sühnedeckel bedeutet nichts Geringeres als die Erlösung in Christo Jesu. Stellt dieser Sühnedeckel dar. Und der ruht auf der Bundeslade. Und der Sühnedeckel ist aus einem Talent reinen Goldes, herausgetriebene Arbeit zusammen mit den beiden Cherubim. Eine Künstlerarbeit, wie man sich heute kaum mehr vorstellen kann, dass so etwas möglich ist. Treibarbeit. Der Sühnedeckel. Ich will Zuflucht nehmen zum Schatten deiner Flügel, bis vorübergezogen das Verderben. Ist das für uns heute eine praktische Anweisung eines Geborgenseindürfens, wenn die Verwüstung eines dritten Weltkrieges plötzlich hereinbrechen wird? Sind wir dann wirklich geborgen und verborgen? Vollkommen gesichert. David konnte dem Leibe nach, dem äußeren Menschen nach, ja nur bis in den Forum. Aber im Geiste Christi, der ihm geschenkt war, war er mehr im Heiligtum und im Allerheiligsten zu Hause als die Priester, die Leviten und die Hohenpriester, es nach dem äußeren Menschen sein konnten. Zu Gott, dem Höchsten, will ich rufen, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Bei ihm selbst und in ihm selbst sind wir geborgen. Dann beachten wir ein wunderbares Wort in Psalm 31, Vers 19 und folgende. Wie groß ist deine Güte, welche du aufbewahrt hast denen, die dich fürchten, gewirkt für die, die auf dich trauen, die dir vertrauen angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie in dem Schirme deiner Gegenwart, deines Angesichts. Das Angesicht Gottes ist die Person Jesu. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Du verbirgst sie in dem Schirme deiner Gegenwart, vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zunge. In was für einer Hütte? In dieser Hütte. Ich darf ein praktisches Erlebnis wiederholen für nicht wenige von uns. Als wir schwere Zeiten zu erleben hatten, in unserer Familie und ich sehr bedrängt war, niedergedrückt, hätte sein können, da habe ich gemacht wie David. Anstatt Sorgen Gedanken Raum zu geben, begab ich mich im Geiste durch den Vorhof ins Heiligtum, schaute mich um, sann über den goldenen Leuchter nach, den Schaubrottisch mit den Weinkelchen, den Räucheraltar. Und währenddem ich das tat, höre ich, ohne etwas zu hören, die Worte, Psalm 20, Vers 2. Zuerst wollte ich gar nicht darauf eingehen, mir sagte er, auf Stimmen höre ich nicht. Und dann wurde ich vernünftig und sagte mir, ja, solange mich jemand oder ein Wort einlädt, ein Psalmwort aufzuschlagen, warum nicht? Ich schlage auf, Psalm 20, Vers 2, was lese ich? Er sende seine Hilfe aus dem Heiligtum, in welchem ich gerade mich sinnend umschaute. Könnt ihr verstehen, da war ich im Augenblick geheilt, vollkommen getröstet. Und der Gott Jakobs rette dich. Da hat Gott auf eine solche Glaubenshaltung seine Einladung befolgend, dass wir uns bewegen im Hause Gottes. Üben, hier zu Hause sein zu können. Eine Antwort gegeben, die hätte nicht treffender, heilender, vollkommener sein können. Dann habe ich noch weiter gelesen in dem Psalm. Und alle deine Pläne erfülle er und die Bitten deines Herzens auch. So. Im französischen Text heißt es, et tous tes desseins, il s'accomplisse. Das heißt, und alle deine Pläne als Architekt sollen in Erfüllung gehen, dachte ich. Wunderbar, auch das doch nicht. Und durfte es auch erleben. Also, du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zunge. Auch das noch. Dann haben wir noch ein Wort im Psalm 27. Vers 3, David, wenn ein Heer, Saul natürlich, wenn ein Heer sich wider mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz. Wunderbar, na, das gibt's. Wenn Krieg sich wider mich erhebt, hierauf vertraue ich. Eines habe ich von Jehova erbeten, und nach diesem will ich trachten, sinnen, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens. David konnte ja nur in den Vorhof gehen. Im Geiste Christi, der ihm gegeben war, wohnte er, ging ein und aus im Hause Gottes. zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas, jawohl, in seinem Tempel, und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Das war einem David möglich. Ist das uns auch möglich? Noch mehr als einem David. Wir brauchen uns nur aufzumachen und hineinzugehen, die Dinge ansehen, wie sie uns im Zeugnis des Wortes Gottes bekannt gemacht werden. Ein Beispiel dazu, wo ich ein wenig Hemmung habe, das anzuführen, aber ich darf so sagen, wenn es schon galt, beim verlorenen Sohn, wie man das Gleichnis zu bezeichnen pflegt, dass er in äußerster, verzweifelster, hoffnungslosester Lage, wie es nun heißt, in sich hineinging. Da ging er in sich hinein. Auch sein Leib ist eine Hütte. Und da drin wohnt eine Seele in einem Heiligtum. Und innerhalb der Seele des Heiligtums der Seele, hat auch er, der verlorene Sohn, noch einen Geist. Und der ist nur noch ein glimmender Dorf bei ihm. Und jetzt ging er in sich hinein, bis zu dem glimmenden Dorf, dem letzten Rest von Geist Gottes. Und was geschieht? Und schon spricht er im Hause meines Vaters. Da ist er im gleichen Moment da drin schon zu Hause beim Vater. Aber was macht er jetzt? Macht er jetzt noch etwas? Im Geiste war er schon zu Hause beim Vater. In meines Vaters Hause sind viele Tagelöhner, haben alles im Überfluss. Und ich verkomme hier. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und wurde er aufgenommen ins Haus des Vaters? Unter was für Bedingungen? Oder gar mit Freuden? Was hat der Vater um der Heimkehr dieses Lumpen willen angeordnet? Der gemästete Ochs wurde geschlachtet, das beste Feierkleid wurde gebracht und ein Ring der Vollmacht an seine Hand, an seinen Finger gesteckt. Er konnte eingehen in das Haus seines Vaters, in Herrlichkeit, mit großen Freuden. Und das ganze Gesinde begann sich zu freuen und fröhlich zu sein. Nur einer vermochte nicht ins Haus des Vaters zu gehen. Nur einer. Wer war der? Der ältere Bruder. Warum? Weil er dem Vater wagte zu sagen, ich habe noch nie eines deiner Gebote übertreten. Jetzt kommt der Lump nach Hause und du machst ein Fest. So. Und er vermochte nicht ins Haus zu gehen. Wer konnte hineingehen ins Haus? Denn er wird, jetzt Vers 5. Psalm 27, er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Wir kennen den Felsen. Um zu forschen nach ihm in seinem heiligen Tempel. Und nun dürfen wir die Skizze ansehen, die einer meiner Enkel genau maßstäblich angefertigt hat. Das Zelt der Zusammenkunft oder die Hütte Gottes. Wir haben hier den Grundriss der Gesamtanlage Umfriedigung des Vorhofes, 50 Ellen breit, 100 Ellen lang, also 5000 Quadratellen, beinhaltend, zwei Quadrate bildend, ein erstes Quadrat, Mittelpunkt der Schlachtopferaltar, da brennt Feuer, da wird Fleisch geschlachtet, da fließt Blut. Darstellung aller Gerichte Gottes. Entweder brennt Feuer, fließt Blut, wird Fleisch geschlachtet, meistens alle drei Stücke sind vorhanden. Der Altar selbst hier im Längsschnitt seitlich dargestellt, hier die Menschengröße, genau maßstäblich für die ganze Anlage. Die Altäre Gottes, Schlachtopferaltar im Vorhof, Räucheraltar im Allerheiligsten, das allerheiligste Stück, die Bundeslade mit dem sühnedeckenden Cherubin, der geistliche Altar und hier der Altar der Gebete der Seele und hier dem Fleische nach. Die Altäre Gottes stellen nichts Geringeres dar als die Liebe Gottes. Ich darf hier nicht stehen bleiben, nur kurz bezeugen, was das bedeutet. Das bedeutet, was hier dargestellt ist, der Altar, die Liebe darstellen. Und das, was auf dem Altar geschieht, danke schön, was auf dem Altar geschieht, die Gerichte Gottes darstellen, das heißt, Jesus erklärt, die Liebe Gottes ist größer als alle Gerichte Gottes, indem er den Altar und das beschreibt, was auf dem Altar geschieht. Weiter. Die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. So wie der Altar das Opfer trägt, so trägt die Liebe Gottes alle Gerichte Gottes. Solche Sprache des Geistes können diese Dinge reden. Für den, der bereit ist, von Gott sich die Ohren und Augen öffnen zu lassen, für die wunderbaren Gotteswerte, die in diesen einfachen Gottesanordnungen oder Gottesmodellen zur Darstellung gebracht sind. In diesem ersten Quadrat Mitte Altar und Opfer, Liebe und Gericht. Und dann das Waschbecken für Füße und Hände, Handel und Wandel beim Gang ins Heiligtum. Dann haben wir hier die Hütte selbst. Und Mittelpunkt des zweiten Quadrates im Grundriss bildet nun die Bundeslade mit dem Sühnedeckel und dem Cherubim der Herrlichkeit darauf. Allerheiligste Gegenwart, hier Mittelpunkt. Hier ist gleichzeitig dargestellt, das, was der Mensch dem Fleische nach bedarf. Der Vorhof stellt dar den Wandel der Tugend eines im Glauben erfundenen Gottesmenschen, sind die Dinge hier dargestellt. Im Heiligtum, das Heiligtum stellt den Wohnraum der Seele dar, währenddem die Hütte selbst die Leiblichkeit, die menschliche Leiblichkeit darstellt. Wenn Paulus schreibt, wenn diese Hütte abgebrochen wird, was meint er für eine Hütte? Unsere Leiblichkeit. Dann haben wir einen Bau von Gott, und zwar nicht mit Händen Gottes gemacht, also nicht mehr von dieser Schöpfung sein, sondern schon einen Bau von Gott, der schon Bestandteil ist von der dritten neuen Schöpfung, Geist und Leben. Nicht mehr ein Werk der Hände Gottes wie die gegenwärtige Schöpfung. Die irdischen Tempel in Israel kennen wir ein wenig, sind Schattenrisse der Tempelgebäude in den Himmel, im himmlischen Jerusalem. Und die Dinge im himmlischen Jerusalem sind nur wieder Modelle eben für die wunderbaren Gotteswerte, die in Gott selbst verborgen sind. Wandel in Tugend, tugendsamer Wandel eines Menschen, der im Glauben dargestellt wird, denn die Umfriedigung stellt den Glauben dar. Wer hier eingeht, das ist die Tür, Jesus Christus, wer durch ihn eingeht, der wandelt jetzt im Glauben und für ihn ist hier das Opferlamm ein für alle Mal geschlachtet, aus Liebe Gottes und ganz freiwillig. Er hat die Fähigkeit, sich selbst zu reinigen nach Handel und Wandel und kann nun eintreten ins Heiligtum, schaut sich um, das Licht des Heiligen Geistes beim goldenen Leuchter, in wunderbaren Einzelheiten, hier den Tisch des Herrn mit Broten und Weinkelchen und dann hier den Räucheraltar, welcher die Gebete der Heiligen darstellt und der hohe Priester, der einmal im Jahr hineingehen darf, innerhalb des Scheidevorhangs, ins Allerheiligste, mit dem feinen Räucherwerk und der Kohlenglut der glühenden Kohlen, um hier dann die Kohlen auf das Räucherwerk zu streuen, werden dann die Gebete der Heiligen verwandelt zur Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit. Die Hütte, haben wir gesehen, stellt unsere Leiblichkeit in Niedrigkeit dar und der Tempel Leiblichkeit in Herrlichkeit dann. Und wie hier ein Wohnraum ist, Geheiligtum genannt, ist in unserer Leibeshütte ein Wohnraum, den wir nicht sehen hier, für die Seele und im Allerinnersten ein Wohnraum, ein Allerheiligstes für unseren Geist. Der verlorene Sohn, der ging in Gedanken hinein bis ins Innerste hier. Und hier angekommen, äußerlich bei den Schweinen gelandet, innerlich im Hause des Vaters. Dem Geiste nach war er schon im Hause des Vaters, als er in sich hineinging. Ja. Und wenn wir uns ja wirklich die Mühe geben, wie ein Sportsmann, üben, Gymnastik treiben, so heißt im Griechischen, treibe Gymnastik in der Gottseligkeit. Übe dich darin, von draußen einzugehen durch den Vorhof ins Heiligtum und ins Allerheiligste da drin und da findest du jetzt das Zeugnis als gläubiger Mensch des Heiligen Geistes, du bist jetzt ein aus Gott gezeugter und aus Gott geborener neuer Gottesmensch, der, was den inneren neuen Gottesmenschen betrifft, nicht sündigen kann. So steht geschrieben. Während unser alter äußerer Mensch nur sündigen kann. Leib, Hütte, Seele, Geist. Alle Einzelheiten, die hier vorhanden sind, bezeugt werden, geben uns Aufschluss über die Bestandteile der Seele, die Funktionen der Seele, Bestandteile des Geistes und die Funktionen unseres Geistes und unserer Seele und wie die Ordnungen, die Beziehungen von Seele zu Geist, von Geist zur Seele und zum Leib von Gott aus geordnet sein sollten. Wäre das fein, wenn wir das verstanden hätten. Wären dann das wirkliche Seelsorger, die fähig sind, auf göttliche Art und Weise in göttlicher Ordnung einer geplagten, niedergedrückten Seele zu helfen. Wären das dann wirkliche Psychiater? Kennen wir einen, der gesagt hat, kommet her zu mir, nicht nur alle, die ihr mühselig und beladen seid, sondern ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und alle laufen zu Psychiatern, nur nicht zu dem einen, der einzig fähig ist, einem armen, niedergedrückten Menschen augenblicklich zu helfen. Er will nach Leib, Seele und Geist. Und die drei Dinge sind gleichzeitig darstellend im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe. Die drei. Mit allen Einzelheiten, die da sind. Der goldene Leuchter stellt nur bedingt den Heiligen Geist dar. Er ist ja hier in siebenfältiger Weise dargestellt beim goldenen Leuchter. Also von weitem seht ihr das hier nicht. Hier steht er gegenüber dem Schaubrottisch und hier der Räucheraltar. Der goldene Leuchter mit seinen sieben Lichtern stellt das gebrochene Licht des Geistes dar, so wie die Seele es den Geist Gottes fassen kann. Der Geist Gottes ist im Allerheiligsten zu Hause und da ist ein Geist, ein Glaube, eine Hoffnung, ein Gott, ein Vater, da ist alles in vollkommener Einheit vorhanden. So, das ist die Ordnung, wie unser Geist es braucht und fassen kann. Der goldene Leuchter stellt den gebrochenen Geist Gottes dar. Das Licht des Geistes im gebrochenen Zustand, dass Christus als das Brot Gottes von Gott herkommend, das wahrhaftige Brot Gottes darstellt, welches auf Golgatha für das Leben der Welt gebrochen worden ist. Gebrochenes Brot, das verstehen wir nicht. Aber dass er sich auch als Licht der Welt hat brechen lassen. Lässt sich Licht brechen? Im Prisma? Wie antwortet das gebrochene Licht? Mit der unübertrefflichen Buntfarbigkeit des Regenbogens, ja, der sogenannten wissenschaftlicherweise Spektralanalyse, in der gesamten gottgeordneten Buntfarbenreihe im Regenbogenquerschnitt oder wie ein Sonnenstrahl im Prisma gebrochen, antwortet mit einer Herrlichkeitsoffenbarung, was droben bei der Sonne an Herrlichkeiten verborgen ist. Antwortet der gebrochene Lichtstrahl der Sonne in Herrlichkeit. Für den, der bereit ist, das zu beobachten. Also, und unsere Seele kann das Licht des Geistes nicht fassen. Sie braucht ein gebrochenes Brot, sie braucht ein gebrochenes Licht an Buntfarbigkeit, das geschaut werden kann, das die Seele fassen kann. Sehen. Ganz wunderbar. Und dass im Heiligtum die Hoffnung dargestellt ist und im Allerheiligsten die Liebe und da der Glaube, lesen wir im Hebräerbrief, dass unsere Hoffnung ein Anker der Seele ist, welcher verankert ist innerhalb des Scheidevorhangs im Allerheiligsten. Ist der Anker dann gut verankert? Wo ist er dann verankert? Der Anker der Hoffnung der Seele, bitte. So ist nun die Hoffnung, der Anker unserer Seele, also der Raum der Hoffnung, der Raum der Seele, ist verankert innerhalb des Scheidevorhangs. Jetzt nehmen wir gleich, wenn wir schon da hier angekommen sind, das theologische Problem, das Paulus unter vielen anderen einfach vor uns hin schreibt, schriftlich gibt. Das Wort Gottes, die Aussprüche Gottes sind schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und vollzieht was? Als schärfer als jedes zweischneidige Schwert vor uns stehen. Es vollzieht unbarmherzig eine Scheidung von Seele und Geist, Haut durch Mark und Bein, bis es scheidet Seele und Geist. Na bitte. Jetzt dürfen wir doch das wunderbare Wort kennen und uns freuen zu unserem Trost und unserer lebendigen Hoffnung, dass er selbst, der Gott des Friedens, unseren Leib und unsere Seele und unseren ganzen Geist tadellos zusammengefügt darstellen wird, tadellos bei der Ankunft Jesu Christi. Leib, Seele, Geist, tadellos zusammengefügt, vollkommen gereinigt und geheiligt bei der Ankunft Jesu Christi. Und jetzt sollen Aussprüche Gottes nicht ruhen, bis eine klare Scheidung zwischen Seele und Geist vollzogen ist. Antwort der Stiftshüter. Als Mose den Auftrag bekam, diese Hütte zu bauen, lautete eine wiederholte Bestimmung: Baue die Hütte so, dass sie ein Ganzes, einen einzigen Raum bilde. Also dieser Scheidevorhang, der war nicht von Anfang an da. Der kam erst später, eine weitere Verfügung eines Tages: Hänge an einer bestimmten Stelle ein Scheidendes auf, also den Scheidevorhang, so dass zwei Räume entstehen, also ein Heiligtum, doppelt so groß wie das Allerheiligste. Der Scheidevorhang wird aufgehängt an eine Zusammenfügung, die vorher da war, denn über diese Hütte, das hier nicht gut sichtbar, da waren hier fünf Vorhänge gehängt. So, ihr seht hier, das ist der Querschnitt. Die Teppiche oder die Decken ruhten so über der Hütte. Und zwar waren fünf Teppiche so lang, dass sie oben deckten und auf der Seite schräg die Hütte, Form der Hütte bildeten. Also, und zwar fünf Teppiche, 1, 2, 3, 4, 5 bis hierher und dann da 2,5 bis hierher und die anderen 2,5 reichen dann am Ende der Rückseite wieder, bildeten sie dann den Wohnraum, Schattenraum für die Priester hinten und seitlich. So. Fünf Teppiche hier und fünf Teppiche hier und diese fünf Teppiche wurden hier in einer wunderbaren Weise mit 50 goldenen Ringen und Klammern wohl zusammengefügt. Und jetzt heißt es so schön, ein Gegensatz von Format, nämlich: Hänge das Scheidende, Trennende, Feindschaftbildende auf unter die Zusammenfügung. Das heißt auf Deutsch: Zuerst war die Zusammenfügung der Versöhnung des Alls da im Herzen Gottes und im Ratschluss und im Vorsatz Gottes. Und dann zuerst und erst später kam was? Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott schied den Weibessamen vom Schlangensamen. Und Gott setzte Feindschaft zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem und dem und dem und dem. Und dieses Feindschaft setzen und diese Scheidung, alle Scheidungen, die Gott vollziehen ließ, sind nicht nach dem Herzen Gottes, sondern sind hinzugefügt worden. Gibt es etwas Gewaltiges, das zu den Verheißungen, die Gott dem Abraham geschenkt hat, bitte, geschenkt hat, ohne jede Bedingung, kam eines Tages eine Verfügung, die sich zwischen die Verheißung Gottes an Abraham geschenkweise und der Erfüllung der Verheißung geschoben hat. Wie heißt das Scheidende? Feindschaft bildende, das Gesetz kam zwischen hinein, zwischen die dem Gott geschenkten Verheißungen und den Erfüllungen der Verheißungen ohne Bedingung. Hat Gott genehmigt, dass das Gesetz zwischen hineingeschoben wurde? Später nicht. Bildet das Gesetz, erregt das Gesetz Feindschaft? Bildet eine Scheidung zwischen Israel und den Nationen? Erregt es Feindschaft zwischen Israel und den Nationen? Bitte? Ja. Und dieser Scheidevorhang stellt unter anderem nichts Geringeres dar als das Gesetz vom Sinai. als Scheidewand zwischen Seele und Geist. Unbarmherzig. Und für den betreffenden Inhaber in Bewohnern der Hütte den Tod bedeutet. Bedeutet das Gesetz für uns alle den Tod. Bitte. Ja. Und jetzt, was geschieht? Lässt Gott diesen Vorhang ewig hängen? Nein, was nur später zwischen hineingeschoben wurde, kann zu einem gewissen Zeitpunkt auch wieder herausgezogen werden. Stimmt's? Oder was den Scheidevorhang betrifft, was? Kann der zerrissen werden? Nicht von Menschenhänden, sondern von oben bis unten aus. So. In welchem Augenblick wurde das Scheidende weggetan? Das Feindschafterregende weggetan, in welchem Augenblick? Als Jesus dem Fleischesleibe nach, denn der Hebräerbrief schreibt, der Vorhang hier, der Scheidende, stellt den Fleischesleib Jesu dar. Und als der im Tode gebrochen wurde, nicht? Mein Fleisch, das ist das Brot, nicht? Mein Fleisch. So. Im Tode gebrochen wurde, war was geschehen? Nicht? Da war das Scheidende weg. Und jede Art Grundlage für Feindschaft war auch beseitigt. Versöhnung. Was wurde jetzt sichtbar, nachdem der Scheidevorhang beseitigt worden ist? Was wurde jetzt wieder sichtbar? Was von Anfang an da war? Eine Zusammenfügung. Gott hat schon vor Grundlegung der Welt die Versöhnung des Alls gesichert, der ich im Anfang das Ende verkünde. Merken wir jetzt etwas. Und alles, was dazwischen hineingeschoben worden ist, allerdings unter der Genehmigung Gottes, bildet Trennung, Scheidung, Feindschaft. Alles Dinge, die nicht nach dem Herzen Gottes sind. Kann diese Hütte zu uns reden? Kann sie uns ein Verständnis vermitteln, das kein Theologe und keine theologische Universität auch nur von Weitem erkennen kann? Wenn wir so dumm sind und allem glauben, was geschrieben steht, und den Heiligen Geist, um den Heiligen Geist ersuchen, der uns alle Einzelheiten, Maße, Formen, Gegenstände, Farben, Gerüche und wie die Dinge alle heißen mögen, geistlicherweise offenbart. Und wer darum bittet, was hat der für eine Verheißung? Bittet, so wird euch gegeben. Und wem Weisheit mangelt, der bescheide sich, dass ihm nun Weisheit mangle, nicht? Oder wie steht geschrieben? Er bittet darum und sie wird ihm gegeben werden. Und wer um den Heiligen Geist bittet, was lesen wir dann? Ihr, die ihr doch arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wenn ein Kind um ein Brot bittet, wer gibt ihm einen Skorpion? Wer ihn um einen Fisch bittet, wer gibt einen Skorpion oder einen Stein anstatt Brot? Ne? Wie viel mehr, fährt Jesus weiter, wird euer himmlischer Vater den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten. So einfach. Hütte Gottes unter den Menschen. Leib, Hütte. Seele, Heiligung. Geist, Allerheiligstes. Glaube, wir wandeln ja im Glauben und noch nicht im Schauen der wunderbaren verborgenen Dinge. Aber im Geiste sind wir befähigt, da ein- und auszugehen und hier uns im Verborgenen des Herzens unseres Gottes zu bergen, zu ruhen und verborgen gesichert zu sein. Wir haben den Scheidevorhang betrachtet. Was schreibt denn Paulus in Epheser 2? Was hat denn Gott abgebrochen durch das Geschehen auf Golgatha? Das, was jetzt im Tempel von Salomo nicht ein Vorhang von Textilien war, also Stoffvorhang, wie bei der Stiftshütte. Bei Salomo, dem Herrlichkeitstempel, war eine Zwischenwand zwischen Heiligtum und Allerheiligsten. Und eine Tür aus Zedernholz und noch ein Vorhang. Jetzt schreibt Paulus, Gott hat die Zwischenwand der Umwandlung abgebrochen. Doppelpunkt, was bedeutet das, Epheser 2? Nichts Geringeres als das Gesetz der Gebote in Satzung. Steht so geschrieben. Noch etwas. Hat Gott die Zwischenwand der Umfriedigung, der Umwandlung des Ganzen abgebrochen? Doppelpunkt. Die Feindschaft, noch einmal Doppelpunkt, das Gesetz der Gebote in Satzung. Hat Gott in Christo auf Golgatha weggetan, abgebrochen. Und was sagt Paulus dem Petrus, der geheuchelt hat in Antiochien? Zuerst hat er mit seinen Mitarbeitern, mit den Nationen, den Unbeschnittenen gegessen an einem Tisch. Jetzt sagt einer, du Petrus, da kommen welche von Jerusalem, von Jakobus. Was macht Petrus? Oh, aber schnell weg. Ja nicht, das kann Jakobus nicht ertragen. Aber was sagt ihm Paulus? Zum Glück war Paulus dabei. Petrus, nicht nur du hast geheuchelt, sondern durch deine Heuchelei hast du deine Mitarbeiter noch mitgerissen. Petrus, wenn ich das, was ich abgebrochen habe, die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, das Gesetz, wieder aufbaue, dann stelle ich mich selber als Übertreter dar, sagt er dem. Nicht? Das ist die Sprache des Heiligen Geistes. So spricht der Heilige Geist von Gott selber. Gott hat das abgebrochen und das Gesetz weggetan. Wird Gott selber je das Gesetz wieder aufrichten? Nein. Noch um der Engel willen in dem tausendjährigen Reich. So. Um endgültig den Beweis zu bringen, Endkatastrophe, wie die Welt noch nie gesehen hat, am Ende des tausendjährigen Reiches. Bitte. Und dann wissen die heiligen Engel Bescheid, also mit unserer Weisheit, ja, Torheit. Ja. Gott legt seinen heiligen Engeln Torheit zur Last. Und die besteht darin. Nicht Sünde und nicht Übertretung, sondern sie sind genauso heilig, gerecht und gut, die 99 da oben, die der Herr gelassen hat, wie ihr Gesetz. Genauso heilig, gerecht und gut, wissen aber nichts von Barmherzigkeit und Liebe Gottes. So. Noch zwei Kleinigkeiten und dann noch eine große, feine Ordnung. Aha, ja. Kleinigkeiten. Alle Tragelemente an dieser Hütte. Säulen, Pfosten, Bretter, Riegel und wie sie alle heißen mögen. Alle Tragelemente waren vorgeschrieben aus Akazienholz. Samt der Bundeslade aus Akazienholz. Schaubrottisch Akazienholz. Räucheraltar Akazienholz. Alle Tragelemente und raumbildenden Elemente Akazienholz. Akazie, Akazienbaum, Akazienholz stellt geistlicherweise nichts Geringeres, nichts Schlimmeres dar als den Begriff Sünde. So. Und das soll ein Tragelement im Heiligtum Gottes sein, bei der Hütte Gottes unter den Menschen. Sünde, Sünder. Bitteschön, bitteschön. Israel blieb im Tale Sittim, zu Deutsch im Akazientale. Und die Söhne Israels hurten mit den Töchtern der Nationen. So, Dauerzustand im Tale Sittim, Tal der Sünde. Eine Erklärung der Neuen Zürcher Zeitung. Ist doch Akazienholz unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte. Und was hat Gott für alle Tragelemente in seiner Hütte gewählt? Was für ein Holz? Unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte. Wem es jetzt zu ungenehm wird heute Abend hier, der darf den Saal verlassen. Aber ich davon bleibe umso fester dastehen. Ich gehöre unter den Abfallholzen, was die Sünder und die Sünde betrifft, zu der schlechtesten Sorte. Oder vornehm ausgedrückt, wie ab der Apostel Paulus, unter den Sündern der Vornehmste, nicht? Also der Erstklassigste unter den Sündern. Aha. Hat Gott etwa Akazienbäume gewählt? Nein, was mussten sich die Akazienbäume gefallen lassen, wenn Gott sie zu einer Hütte Gottes verwenden wollte? Zuerst, dass sie gefällt wurden. Was heißt das? Tod. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Stimmt's? Hoffnungslos. Der Tod vorerst. Aber was macht Gott mit gefällten Bäumen, die er ausgewählt hat? Die lässt er in seine Werkstatt führen und zersägen, zerschneiden, zu hobeln und genau nach Maß und Form so da zur Darstellung zu bringen, dass sie, nachdem die Bäume gefällt sind, der Betreffende gestorben ist, nicht wahr, von Gott wieder hergerichtet werden, zugerichtet werden kann, zu was? Zu einem Tempel, zu einer Säule im Tempel Gottes aufgerichtet. Alle, die Bretter und alle, die Posten, alle genau nach Maß Gottes, aber erst als gefällte Bäume, Bestandteile, Tragelemente im Heiligtum Gottes geworden. Warum ausgerechnet die größten Sünder, die hoffnungslosesten Fälle unter den Menschen, wie da vorne einer dasteht oder einmal war? Ne? Warum? Wem viel vergeben ist, was hat der für einen Vorteil? Zu was ist er fähig? Der liebt viel. Das heißt, wem Gott nur wenig vergeben kann, der kann nur wie viel lieben? Wenig. Wem Gott maximal vergeben musste und konnte und hat, der liebt maximal. Ist die Liebe tragfähig? Wie viel kann die Liebe tragen? Ertragen? Wie viel? Alles. So hat Gott richtig gehandelt, wenn er die ehemaligsten größten Sünder durch den Tod Jesu Christi eins gemacht hat. In der Auferstehung, der Auferweckung und der Lebendigmachung zu lebendigen Bestandteilen, tragfähigen Elementen in seinem Herrlichkeitstempel gemacht hat. Menschen Gottes, die in der Liebe Gottes so verwurzelt und verwachsen sind, dass sie wie Gott alles tragen und ertragen können. Die ganze Sünde einer Welt, also Akazienholz, wunderbar. Bundeslade, inwendig und auswendig mit Gold überzogen. Ehemaliger Sünder, Tragelement. Äußerste Deckung der Stiftshütte, äußerste Erscheinungsform. Eine Decke von Dachsfell. Brehm in seinem Tierleben erklärt: Ist doch der Dachs das vollendetste Bild eines übellaunischen, mit sich selbst in Streit liegenden Gesellen, der Dachs. Er ist, wird unbarmherzig verurteilt, weil er ein so eigenartiger Geselle ist, ein Dachs, ja, nein, der Zeit nach lasse ich jetzt das, äußerste Erscheinungsform Dachs, aber bitte, Gott hat ja auch wieder keine Dechse verwandt, nicht? Die Dechse mussten auch zuerst sterben und dann wurden nur die Felle verwendet. Wenn schon, muss ich doch die paar Worte, die habe ich hier gleich vor mir, nur einige Worte da vorlesen. Das vollendetste Bild eines selbstsüchtigen, misstrauischen, übellaunischen und gleichsam mit sich selbst im Streit liegenden Gesellen ist der Dachs. Gibt es auch solche Heiligen? Mit sich selbst in Streit liegen, bitte. Gedanken da drin, die sich gegenseitig anklagen oder entschuldigen. schreibt Paulus, darin sind alle Beobachter einverstanden mit dieser Feststellung. Man schilt und verurteilt ihn rücksichtslos, ohne zu bedenken, dass er nach seiner Weise eben schlecht und recht lebt und sich, so gut es eben gehen will, ehrlich und redlich durchs Leben schlägt, der Dachs. Er ist allerdings ein griesgrämiger Menschen- und tierscheuer Einsiedler und dabei ein so bequemer und fauler Gesell, wie es nur irgendeinen geben kann. Er lebt in einsamen Höhlen, größte Reinlichkeit im Dachsbau, liebt beschauliches, gemächliches Leben zu führen, sucht eigene Selbstständigkeit in ausgedehntester Weise zu bewahren, schließe mit der Bemerkung, er ist imstande, in 2-3 Minuten im Gefahrfall sich sofort zu vergraben, zu verschwinden von der Oberfläche. Und wir brauchen nicht mal 2 oder 3 Minuten. Gefahr im Anzug, was machen wir? Vater, ich danke dir, dass mein alter Mensch mit Christus begraben ist. Wie viele Minuten braucht das? Einen Augenblick. Stimmt das? Unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus begraben. Wunderbar, das könnt die Dachse. Ja. Also, Akazienholz, Dachsfell und das letzte, tragische, wunderbare, nur wieder als eines der wunderbarsten Beispiele. Die Hütte war ja so konstruiert, dass sie möglichst rasch abgebrochen werden konnte, aber auch wieder aufgebaut werden konnte. Ist diese Hütte auch so konstruiert, dass sie sehr rasch abgebrochen werden kann? Kann sie aber auch wieder aufgebaut werden? Nun, jetzt kommt die Ordnung Gottes beim Abbruch der Hütte. Die Wolken- und Feuersäule, die über dem Allerheiligsten schwebte, erhebt sich, jetzt weiß das ganze Volk Israel, Aufbruch, Abbruch unserer Zelte, bereit machen zum Weitermarsch. Also, Abbruch der Hütte bedeutet Aufbruch an den nächsten Ruheort. Hat das uns auch etwas zu sagen? Wenn diese Hütte abgebrochen wird, haben wir dann auch einen Aufbruch, ne? In ein Haus Gottes, nicht mit Händen Gottes gemacht. Ne? So. Und jetzt, als erstes, was zu tun ist, ist, dass die hohen Priester hineingehen, die hohen Priester, nach dem Gesetz, und den Scheidevorhang herunterholen. Das heißt, in jedem Fall, ne? Wenn die Hütte abgebrochen wird, heißt das bei uns der Tod, nicht? Der leibliche Tod. Aha. Wann hat das Gesetz auch bei uns persönlich vollständig zu schweigen? Wenn ich dem Leibe nach sterbe, das Gesetz weiß zum Glück nicht weiter als, wes Seele sündigt, die muss sterben. Das Gesetz weiß nicht von einer Wiederherstellung oder einer Auferstehung, bitte. Das ist nur Gnade Gottes. Das dem Gesetz Unmögliche hat Gott möglich gemacht. Dass wenn der Tod eingetreten ist und alle Forderungen des Gesetzes damit erfüllt sind und das Gesetz nicht mehr zu melden hat, sagt Gott, so, jetzt ist es genauso Tohu Wabohu in meinem Leben. Und was ist Tohu Wabohu für Gott? So steht geschrieben. Messschnur und Senkblei. Was ist das Messschnur und Senkblei? Neubau. Wieder Aufbau. Neubau. Es mussten die hohen Priester hineingehen, den Scheidevorhang herunterholen und was damit machen. Die Bundeslade mit den Cherubim, den Sühnedeckel, mit dem Scheidevorhang zudecken. Ja, was heißt denn das? Ausgerechnet die hohen Priester nach dem Gesetz müssen das machen. Der Sühnedeckel, Bundeslade, stellt was da? Die Erlösung in Christo Jesu. Und was machen die hohen Priester? Damals, als Jesus gestorben ist, waren es die hohen Priester, die was lügnischerweise vollzogen? Das war ein Mensch wie wir. Der ist nicht auferstanden, der ist gestorben wie ein gewöhnlicher Mensch nach dem Leib, nicht? Und da seine Freunde haben ihn weggetragen und sagen, er sei auferstanden und so weiter. Also, die hohen Priester sollen hineingehen, den Scheitervorhang herunternehmen und das Allerheiligste dessen verdecken vor den Augen des ganzen Volkes, dass das ganze Volk Israel, was nicht sehen kann, dass auf Golgatha die Erlösung Gottes geschehen ist, vollbracht worden ist, die Erlösung und Versöhnung der ganzen Welt, des ganzen Kosmos. Sorgen die hohen Priester nach dem Gesetz dafür, dass niemand das verstehen kann. Decken es zu, nach dem Gesetz. Da darf man auch sagen, wer hören kann, Ohren hat zu hören, der hören. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Ganz gewaltige Dinge. Nicht nur das, dann haben sie mit ganz bestimmten Decken und zu oberst ist immer eine Dachsfelldecke. Diese hochheiligen Dinge, Bundeslade, Schaubrottisch, Räucheraltar, goldener Leuchter und diese Gegenstände zuzudecken, dass von den wunderbaren Dingen nichts zu sehen mehr ist. Haben die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Gesetzeslehrer damals gründlich dafür gesorgt, dass das, was Gott auf Golgatha vollbracht hat, nicht geschaut und nicht gar nicht mehr wahrgenommen werden konnte. Eine Decke nicht nur vor Augen und Herzen, sondern über die ganze vollbrachte Erlösungstat ihres Gottes. Vollständig unkundig, vollständig als blind erfunden worden sind, genau nach dem Gesetz. Eines nach dem anderen. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben, ans Kreuz gehängt werden, ans Fluchholz gehängt werden. Nun abschließend kehren wir zurück. Für uns ist es die Hütte Gottes unter den Menschen. Zuflucht im Schatten seiner Flügel, in seinem Herzen ruhend, geborgen, verborgen, gesichert. Abschließend noch zwei Blicke dafür. Seht einmal hier eine Skizze, Tempelanlage nach Hesekiel. Hier ist der Tempel. Ein Zentralvorhof mit dem großen Altar, den wir gleich sehen werden. Ein zweiter Vorhof, ein äußerer Vorhof und ringsum hochheilige Gebiete der Leviten. Und dieses hochheilige Gebiet liegt zwischen dem Mittelmeerufer und dem Jordan, wo dieser Tempel im tausendjährigen Reich liegen, aufgestellt werden wird, wo wieder nach dem Gesetz Schlachtopfer dargebracht werden, rückblickend auf das große Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist. Hier nur eine Idee von dem, was an Tempelgebäuden Gottes vorliegt. Und Tempel von Salomo habe ich nichts da. Und was ihr hier seht, noch abschließend, das ist hier die Menschengestalt, maßstäblich gezeichnet, der große Altar, wie er da im Mittelpunkt des Tempels stehen wird im tausendjährigen Reich. Bei Hesekiel genau beschrieben und die Bedeutung, die geistliche Bedeutung durften wir früher schon einmal kennenlernen. Ich darf nur darstellen, sagen, Stück um Stück, Stufe um Stufe, alles wunderbarste Darstellung der Liebe Gottes, die sich selbst geopfert hat in der Liebe. Und der Schoß der Vaterliebe Gottes, der Rücken der Liebe Gottes, alles trägt die Hilfen der Liebe Gottes und der Gottesberg, das Reich des Sohnes seiner Liebe, alles ist hier dargestellt und dann das Blut, das heißt die Sprache der Liebe Gottes, die besser redet als das Blut Abels und so weiter und so weiter. Ich denke, für heute Abend dürfte es uns genügen. Ich hoffe eines, dass wir besonders die Jungen unter uns ermuntert worden sind, sich wie ein David und wie ein Gottesmensch die Fähigkeit hat, sich im Hause Gottes jetzt schon umzusehen um schon zu Hause zu sein, bevor er zu Hause ist. Wer weiß, wie bald. Soweit für heute Abend.